Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Zwei schwere Erdbeben trafen in der vergangenen Nacht Venezuela. Ein Land, das ohnehin schon zu kämpfen hat mit politischen und wirtschaftlichen Krisen. Nun liegen Teile des Landes buchstäblich in Trümmern. Immer mehr Todesopfer werden geborgen. Wie viele es sind, ist bislang kaum seriös zu sagen. Hunderte, möglicherweise Tausende. Das Epizentrum der beiden kurz aufeinanderfolgenden Beben lag an der Karibikküste, etwa 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Caracas. Und auch dort ist das Ausmaß der Zerstörung noch kaum zu ermessen. Marie-Christine Böse.
Mit bloßen Händen suchen Retter nach Überlebenden. Das sechsstöckige Wohnhaus, ein Berg aus Beton und Staub. Davor Angehörige, die warten, hoffen, verzweifeln. Andreina sucht ihre 22-jährige Tochter. Nachbarn hätten sie zuletzt mit ihrem Hund gesehen. Die meisten sagen, sie sei in den Aufzug gestiegen. Seit gestern Nacht bitte ich darum, macht endlich den Aufzug auf. Die Behörden geben nur wenige Informationen heraus. Die Rettungsarbeiten verlaufen schleppend. Es fehlt an schwerem Gerät und selbst an Lampen. Als die Bürgermeisterin des Viertels die Unglücksstelle besucht, entlädt sich die Verzweiflung. Wenn Sie meine Tochter kennen würden, würden hier alle helfen. Alle. Bilder von der besonders betroffenen Küstenregion La Guaira, nördlich von Caracas. Viele Häuser galten schon zuvor als baufällig, errichtet ohne ausreichenden Erdbebenschutz. Die Rettungskräfte haben viele Betroffene bislang nicht erreicht. Die haben noch keine Maschinen geschickt. Die Nachbarn graben hier. Weil der Flughafen von Caracas geschlossen bleibt, müssen auch internationale Retter Umwege nehmen. Der Parlamentspräsident, Bruder der Übergangspräsidentin, verspricht Hilfe und beteuert sein Mitgefühl. Eine solidarische Umarmung an alle, die die Folgen dieses Erdbebens ertragen müssen. Doch Mitgefühl reicht vielen nicht. Es fehlt an Strom, Wasser, Unterkünften. Die Katastrophe trifft ein seit Jahren autoritär regiertes Land in der Wirtschaftskrise. Die USA, die Türkei, Kolumbien, Deutschland und viele andere haben Hilfe zugesagt. Immerhin, die verbesserten Beziehungen nach Washington könnten Venezuela jetzt nützen. Das ist ein Rückschlag, aber wir werden ihn überwinden und Venezuela wird stärker da rauskommen. Für die Menschen vor den Trümmern zählt erstmal jede Stunde, jede Stimme unter dem Beton und die Hoffnung auf ein Lebenszeichen.
Marie-Christine Böse kann im Moment nicht nach Venezuela einreisen, beobachtet die Lage von Mexiko aus. Du bist ja erst vor kurzem in Venezuela gewesen, hast viele Kontakte ins Land. Welche Informationen bekommst du?
Ja, also wir hören, dass die Rettungsarbeiten ziemlich chaotisch ablaufen, dass zwar viele Behördenvertreter vor Ort sind, die aber kaum Informationen rausgeben. Unsere Kamerafrau vor Ort durfte auch die Rettung einiger Überlebender selbst nicht drehen. Das heißt, Venezuela ist nach wie vor ein autoritär regiertes Land, das einfach auf so eine Katastrophe überhaupt nicht vorbereitet ist. Und wir hören auch von ersten Plünderungen in besonders betroffenen Gebieten. Angesichts der prekären Lage der Menschen natürlich überhaupt nicht verwunderlich.
Marie-Christine, wie groß ist die Gefahr, dass ein ohnehin schon politisch instabiles Land so ins Chaos rutscht?
Ja, die Gefahr ist natürlich da. Also Straßen, das Stromnetz, Brücken, die sind schon marode gewesen vor diesem Erdbeben. Als wir vor 3 Wochen da waren, gab es tagsüber immer mal Stromabschaltungen. Aber was Venezuela helfen könnte, sind wahrscheinlich die besseren Beziehungen jetzt zu den USA. Die wollen sicher Schlimmeres verhindern, denn sie haben handfeste wirtschaftliche Interessen in Venezuela und wollen, dass US-Konzerne dort investieren.
Mhm. Marie-Christine Böse, vielen Dank. Und Sie können für die Menschen im Katastrophengebiet spenden, und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Erdbeben Venezuela, Kontonummer DE 53 200 400 600 200 400 600. Genauso wie beim Fußball, so gilt auch in der Politik, wer geschlossen auftritt, hat die besten Erfolgsaussichten. Und so ist das Team der 16 Ministerpräsidenten heute gemeinsam angetreten beim Bundeskanzler mit der viel diskutierten Forderung, wer bestellt, der bezahlt auch. Beim Treffen im Kanzleramt ging es am Nachmittag unter anderem darum, dass die Kosten, die etwa durch neue Gesetze entstehen, nicht bei den Ländern und Kommunen landen sollten. Über die Gespräche und die Ergebnisse, Oliver Sallet.
Endlich Sommer im Regierungsviertel und es wird immer heißer. Noch 2 Wochen bis zur Sommerpause. Jetzt noch möglichst viel beschließen, Einigkeit zeigen. Auch bei der Konferenz zwischen Bund und Ländern.
Ich finde diese Ministerpräsidentenkonferenz, vor allen Dingen die gemeinsame Runde, die wir mit dem Bundeskanzler und dem Bundeskabinett haben, hat große Schritte nach vorne gebracht.
Die Kommunen sollen entlastet werden, denn sie leiden unter stark gestiegenen Sozialausgaben, etwa in der Kinder- und Jugendhilfe. Knapp 30 Milliarden Euro pro Jahr fehlen in den Kassen. Auch wegen Gesetzen, die der Bund zwar verabschiedet, die Kommunen aber bezahlen.
Wir haben verabredet, dass wir in Zukunft ab dem 1. September in Zukunft keine Gesetze mehr machen dieser Art, die den Gemeinden und gegebenenfalls auch den Ländern einen entsprechenden Kostenausgleich geben. Das folgt dem Grundsatz, wer bestellt, bezahlt.
Ab September soll gelten, wenn der Bund Gesetze verabschiedet, die Länder und Kommunen pro Jahr mehr als 200 Millionen Euro zusätzlich kosten, zahlt der Bund davon 80%.
Das ist auch das Signal, was wir heute senden können. Dieser Staat funktioniert. Wir kommen nicht nur ins Handeln, sondern wir sind mittendrin.
Es ist ein Erfolg für die Ministerpräsidenten. Und draußen im Regierungsviertel hoffen viele auf noch ganz andere Erfolge an diesem Abend.
Und zu Markus Preis in Berlin. Markus, wie viel Schwung kann die schwarz-rote Regierung aus dieser Woche mitnehmen?
Ich denke, da gab es auf jeden Fall schon schlechtere Wochen für Friedrich Merz. Die Vorstellung der Rentenpläne am Dienstag in größter Einmütigkeit bei dieser ja oft zerstrittenen Koalition, das war schon eine Überraschung hier in Berlin. Heute ist man dann gemeinsam mit den Ländern ein Problem angegangen, das sehr, sehr lange nicht gelöst wurde, nämlich finanziell mehr Spielraum zu schaffen für Städte und Gemeinden. Auch da ist man einen deutlichen Schritt weitergekommen. Und da man heute den Ländern geholfen hat, könnten die sich vielleicht demnächst erkenntlich zeigen, denn sie müssen zustimmen bei einer Steuerreform. Die haben Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil ja auch noch versprochen. Entlastung für Millionen Deutsche und schon am Sonntag, so hören wir, könnte man womöglich im Kanzleramt genau darüber beraten. Also eine ziemlich effektive Woche. Mhm.
Vielen Dank nach Berlin, Markus Preis.
Gerne.
Und jetzt flott weitere Nachrichten mit dir, Julia Niharika.
Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria konnte eine weitere Insolvenz vorerst abgewendet werden. Der Konzern erhält neue Kredite in Höhe von bis zu 160 Millionen Euro. Das Geld ist jedoch gebunden an einen auf 3 Jahre angelegten Sanierungsplan und es könnte zu weiteren Standortschließungen kommen. Der Bayer-Konzern hat im milliardenschweren US-Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup einen entscheidenden Erfolg erzielt. Der oberste Gerichtshof der USA entschied, dass Zulassungsvorgaben der US-Umweltschutzbehörde EPA Vorrang haben vor dem Recht einzelner Bundesstaaten. Die EPA stuft Glyphosat als nicht krebserregend ein. Damit haben tausende Klagen keine Grundlage mehr. Im polnischen Danzig beraten internationale Geber über den Wiederaufbau der Ukraine. Bei dem 2-tägigen Treffen geht es auch darum, wie Kriegsschäden an der Infrastruktur schon jetzt repariert werden können. Überschattet wird die Konferenz von einem Streit zwischen Warschau und Kiew über ukrainische Weltkriegsverbrechen.
Cool bleiben. Im Moment gar nicht so einfach. Es ist heiß und die Hitzewelle nimmt gerade erst richtig Fahrt auf. Heute gab es bis zu 39 Grad, morgen dürften es am Rhein bis zu 40 Grad werden. Und das im Frühsommer. So, aber jetzt erstmal zurück zum Spiel. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit.